Hallo, mein Name ist Dieter Dünder.
Und mein Name ist Jens Henseleit. Wir sind Ihre Pflegeexperten aus Berlin und begrüßen Sie in unserem Pflegecafé. Hallo und herzlich willkommen hier wieder bei unserem Podcast.
Wir begrüßen Sie zu unserer neuen Folge.
Wir steigen wieder ein in das Thema Pflegebegutachtung, Begutachtungsrichtlinien. Wir haben ja schon zwei Folgen dazu gemacht, wo wir einmal eingestiegen sind in die ganze Thematik. Und wir wollen uns tatsächlich dann heute das erste Mal mit einem Modul beschäftigen.
Mit dem Modul. Und ganz dezidiert, also wir wollen das wirklich komplett auseinandernehmen, damit Sie nachvollziehen können, warum, welcher Punkt, wieso diese Bewertung bekommen hat.
Ja, wir schauen uns das mal ganz genau an. Es ist ja, wie bereits schon gesagt, die Begutachtungsrichtlinie ist das umfassende Standardwerk der Gutachterinnen und Gutachter der medizinischen Dienste, aber auch von freien Pflegesachverständigen, die eben auch sich danach richten müssen. Und wir haben es, glaube ich, schon ein paar Mal erwähnt, aber nochmal ganz kurz. Also Pflegesachverständige, das sind auch geschulte Fachkräfte, die eine Zusatzqualifikation haben, die sie berechtigt, eben auch Gutachten zu erstellen und auch Sachverständigengutachten für Gerichte. Ja? Ja. Wenn man jetzt mit etwas nicht einverstanden ist, eine Etage weitergeht ins Klageverfahren, dann sind ja auch dort Gutachter, die dann benannt werden. Und da ist es eben so, dass Pflegefachkräfte mit einer Zusatzqualifikation, genannt Pflegesachverständige, diese Gutachten erstellen.
Genau.
Und für die alle, auch in Gerichtsverfahren, im Begutachtungsverfahren ist die Begutachtungsrichtlinie das Standardwerk.
Eben, also da gibt ja das Gericht regelrecht vor, nach welcher Begutachtungsrichtlinie da auch das Gutachten erstellt werden muss.
Ja, genau, da steht ja im Gerichtsauftrag auch drinne, welche Richtlinie zu nutzen ist. Und man muss, wie gesagt, auch immer aufpassen, dass man die richtige Richtlinie erwischt.
Ja, also bei den Pflegesachverständigen ist es ja teilweise so, dass dann auch alte Gutachten zugrunde gelegt werden, also mehrere Gutachten.
Ja.
Da kann es durchaus sein, dass es dann vor diesem Paradigmenwechsel ein Gutachten stattfand, nach Pflegestufe und jetzt nach Pflegegrad. Und da muss man die entsprechende Richtlinie zu dem Zeitpunkt dann auch zugrunde legen.
Genau. Ja, das ist dann immer so, gibt es so leichte Aktualisierung. Die letzte war, glaube ich, jetzt
im Februar.
Februar 2021.
Ja.
Und da ist es so, wir hatten ja eingangs gesagt, ne, also in den letzten beiden Folgen, was denn Gutachterinnen und Gutachter sind, warum es ärztliche und pflegefachliche Gutachterinnen und Gutachter gibt, worin der Unterschied besteht. Und wir haben auch so ein bisschen erklärt, dass man eben in so einem Begutachtungsverfahren am Anfang ja immer gefragt wird, ne? Ärztliche Unterlagen, Diagnosen, wer macht was, ja, also die sogenannte Anamnese wird gemacht, ins Gutachten mit aufgenommen. Und dann ist es so, dass es gibt 6 Module, die haben 64 Punkte, die eben einfließen in die Bewertungsmatrix. Also früher gab es noch die sogenannte Hauswirtschaft, das haben wir schon mal angekündigt, in den Pflegeminuten. Also im alten System war es so, man brauchte immer mindestens 45 Minuten Hilfebedarf in der Hauswirtschaft, damit überhaupt eine Pflegestufe zustande kam. Ja. Im neuen Verfahren jetzt ist es tatsächlich so, dass die Hauswirtschaft zwar mit erfasst wird, das hat dann was mit einem Versorgungsplan zu tun, also 7a-Beratung, Case Management, aber es fällt nicht mehr in die Wertung rein.
Ja. Wobei ja vorher auch so war, auch wenn eine hauswirtschaftliche Versorgung notwendig war, hat das nicht gereicht. Also es muss immer ein Hilfebedarf in der körperlichen Pflege vorhanden sein und nicht nur in der hauswirtschaftlichen. Aber es ist ja Tatsache so, dass der erste Hilfebedarf immer in der Hauswirtschaft, meistens in der Hauswirtschaft beginnt.
Ja, dafür gibt es ja dann sogenannte Auerdienste, die auch wehtun.
Ja.
Nein, Angebote zur Unterstützung im Alltag.
Ja.
Da fängt es ja meistens an, dass man eben nicht mehr einkaufen gehen kann, dass man seinen Haushalt nicht pflegen kann. Das meistens noch vor der Pflegebedürftigkeit.
Ja, da mache ich mal kurz einen Werbebanner auf. Ja.
Wir machen keine Werbung.
Doch, für uns machen wir mehr Werbung. Wir haben nämlich auch einen Alltagshilfedienst gegründet, ganz frisch, und wollen demnächst starten. Alltagshilfe Paula, können Sie auch gerne googeln.
Ja, es ist notwendig, weil der Bedarf da ist. Wir kriegen das ja über unsere Kunden immer mit, dass eben gerade in der jetzigen Zeit das sehr schwierig ist, dort Hilfe zu erhalten. Und nachdem dann aber der Hilfebedarf so hoch geworden ist, dass man eben tatsächlich fremde Personen braucht, die einen dann in bestimmten Punkten helfen. Schauen wir uns jetzt mal an, was dann in Modul 1, Mobilität, tatsächlich so drinsteht. Also es ist so, wenn sie den Gutachter oder die Gutachterin dann im Haus haben, dann fragen die sie ja nochmal ganz viel und dann geht's los eben, dass die den Bedarf erfassen. Und es ist, wie wir das letzte Mal schon erklärt haben, es geht ja darum, wir sind ja in dem System, wie selbstständig ist jemand, ja, welche Fähigkeiten hat er, die ihn befähigen, Sachen alleine zu machen. Und alles zielt ja darauf ab, dass eben die Leute dahingehend, auch was Reha-Empfehlungen, Maßnahmenempfehlungen angeht, dass sie eben, also das Pflegebedürftigkeit vermieden wird. Hier ist es jetzt so, in dem Modul 1, das ist ganz wichtig, wenn sie kognitive Einschränkungen haben, das hat nichts mit diesem Modul zu tun, das fließt auch hier nicht in die Bewertung mit ein, sondern in anderen Modulen. Ja. Hier geht es rein darum, ob jemand eben aus Körperkraft etwas kann.
Und da ist es auch wichtig, also man kann auch Dinge mit Unterstützung von Hilfsmitteln erledigen. Und wenn man die ohne personelle Hilfe mit Hilfsmitteln schafft, dann kann man das auch selber.
Ja, das sorgt oft für Irritation, also berechtigten Irritationen auch. Die Leute sagen, ja, aber ich muss doch mit dem Rollator laufen und so. Das findet auch Berücksichtigung, schauen wir uns gleich an. Aber es ist tatsächlich so, ein Hilfsmittel kompensiert einen Hilfebedarf und sorgt eben dafür, dass man selbstständig ist. Ja. Das ist leider so. Ja. Und es ist, früher war das auch so, wenn sie jetzt, also es war so, wenn man jetzt zum Beispiel vom Bett ins Badezimmer gehen musste. Und Sie kennen das vielleicht, dann gibt es welche, die halten sich überall fest. Ja. Man hat dann gesagt, es gibt so ein Zeitfenster. Und wenn derjenige es nicht schafft, in diesem Zeitfenster im Badezimmer zu sein, dann ist hier ganz klar ein Hilfebedarf da, auch wenn er es alleine schafft. Ja. Und hier ist das jetzt eben so, selbst wenn sie rein theoretisch eine Stunde brauchen, um vom Bett ins Badezimmer zu kommen, löst das nicht automatisch einen Hilfebedarf aus, solange sie das selbstständig machen. Selbst kriechend und robbend über den Boden. Selbstständig ist selbstständig. Das ist nicht also für Laien nicht nachvollziehbar, warum das so ist. Aber so ist es in der Richtlinie festgelegt. Wir sagen Betonung ja immer wieder so, wie es tatsächlich dann gegeben ist.
Genau.
Und Sie haben das eben auch, um das nochmal kurz zusammenzufassen, Selbstständigkeit meint eben grundsätzlich immer, dass kein anderer ihn etwas anreichen muss oder sie anfassen muss, unterstützen muss oder übernehmen muss. Ja. Immer wenn das der Fall ist, ist es selbstständig.
Genau, genau. Und dann fangen wir schon mal an. Also im Modul 1 ist das erste Positionswechsel im Bett. Also sprich,
kriege ich auch nicht alleine hin.
Man muss ja, also das ist bei jedem Menschen so, dass man sich dann automatisch dreht, weil wenn man es nicht macht, kriegt man Dekubitus, eine Druckstelle. Genau. Und bei Einschränkungen klappt es halt nicht immer alleine. Aber auch da, gerade beim Positionswechsel im Bett, gibt es ja Hilfsmittel wie ein Bett. Galgen, wo man sich ziehen kann, Aufstehhilfen.
Das oder klingt übrigens total, ne? Bettgalgen. Das hat so
ein Haltegriff.
Assoziation aus dem Kopf.
Genau, also es gibt ja auch eine Strickleiter, wo man sich irgendwie dran ziehen kann. Manche machen sich da selber irgendwie Hilfsmittel, woran sie sich dann irgendwie hangeln können, um aus dem Bett zu kommen. Und das sind, das ist sozusagen die Beschreibung des Positionswechsels
im Bett. Und auch da immer, wenn man dieses Hilfsmittel dann alleine nutzen kann und mit diesem Hilfsmittel alleine das bewerkstelligen kann, ist man komplett selbstständig.
Ja.
Wenn Sie jetzt jemanden haben oder brauchen, der Ihnen das anreicht oder bereitlegt, damit Sie dann überhaupt die Möglichkeit haben, dann sind wir überwiegend selbstständig.
Genau. Und dann ist ja die nächste Bewertung überwiegend unselbstständig. Und das heißt, dass die pflegebedürftige Person sozusagen mithilft, aber die Unterstützung hauptsächlich bei der Pflegeperson liegt.
Genau, also Sie können noch etwas, Sie können unterstützen, Sie können selbstständig.
Na, bei Schlaganfallpatienten ist das so, dass man dann zum Beispiel ein Bein anwinkelt und dann sagt so und jetzt stoßen sie sich ab. Und alleine schon, also dass dieses selbstständig abstoßen können, ist auch schon eine geringe Selbstständigkeit und wird dann mit überwiegend unselbstständig aber bewertet.
Ja, das ist ein gutes Beispiel.
Ja.
Genau.
Ja.
Und dann haben wir eben unselbstständig und das ist, dass die Person das eigentlich nicht mehr alleine kann und das durch eine fremde Person übernommen werden muss.
Genau.
Das wäre der erste Punkt aus dem Modul Mobilität.
Ja.
Nochmal wichtig, wenn sie das nicht können, weil sie kognitive Einschränkungen haben oder ihr zu Pflegender. Okay. Ja, das zählt dort nicht mit rein. Das wird dort nicht erfasst. Und wir hatten vergessen, das müssen wir noch mal ganz klar sagen, es ist unerheblich bei der Erfassung, ob jemand das selbstständig noch macht oder ob er es nicht macht. Also man geht quasi von einem fiktiven Willen aus. Man geht davon aus, dass derjenige, nehmen wir mal an, er ist kognitiv eingeschränkt zum Beispiel, ja, und derjenige möchte eben das Bett verlassen und kriegt es aber nicht hin. So, das zählt dort nicht mit rein. Wenn jemand aber körperlich in der Lage ist und er hat aber gar kein Bett, um es jetzt, das gibt's ja nicht, aber er hat kein Bett, ja, dann wird angenommen, er hätte ein Bett.
Ja.
Ja, also motorisch.
Ja.
Wenn man durch kognitive Einschränkungen das nicht hinkriegt, zählt das hier erstmal nicht rein, sondern es geht um die Motorik. Wenn jemand ein Bett hat, er kein Bett hat und er möchte es rein theoretisch verlassen, dann wird dieser Hilfebedarf erfasst. Also wird dann meinetwegen vielleicht als unselbstständig eingestuft, weil man davon ausgeht, wenn er ein Bett gehabt hätte, dann wäre er. Wir sind in der Konjunktion
unterwegs. Na, wie ist es denn dann, also schwer demenzerkrankt, bekommt auch Aufforderungen nicht mehr hin, liegt im Bett, müsste sozusagen aber höher liegen. Die Person versteht meine Aufforderung nicht, ich muss die Person hochziehen. Ist das dann Hilfebedarf oder nicht?
Ja, wenn derjenige es wegen der körperlichen Einschränkung nicht hinkriegt. Na, es geht nicht um die zielgerichtet, also das ist eben genau das. Es geht nicht um das, kann er es zielgerichtet umsetzen. Das wäre zum Beispiel, wenn wir jetzt hier den nächsten Punkt haben, halten einer stabilen Sitzposition. Also auf dem Stuhl, Sofa, Toilette sitzen. Ja. Ja. Kann derjenige sich aufrechterhalten oder nicht? Da geht es eben nicht darum, wenn jemand kognitiv eingeschränkt ist, dass der immer wieder aufsteht und man sagt, hinsetzen, aufstehen, hinsetzen, aufstehen, hinsetzen. Das zählt dort nicht mit rein. Okay. Ja, es geht da rein um die Körperlichkeit. Oder wo wir auch noch zu kommen, ist ja eben dieses in dem eigenen Wohnumfeld fortbewegen. Ja. Da geht es auch nicht darum, ob wir einen Läufer haben, der unkoordiniert in der Wohnung umherläuft. Darum geht es nicht, sondern kann er überhaupt sich in der Wohnung fortbewegen.
Na, aber dadurch kommen zu
Missverständnissen.
Und zu Missverständnissen. Weil rein logisch, wenn der das nicht kann, auch könnte, aber er kann es nicht, dann kommt natürlich vom Angehörigen, aber wieso? Er kann es doch nicht, ich muss es doch übernehmen.
Ja, genau. Ja. Wenn man es übernehmen muss, ja, weil der Körper, also es ist ja auch so, demenzielle Erkrankte schreiten ja im späteren Stadium voran, sodass sie ja irgendwann oft im Bett landen, bettlägerisch werden, ja. Und dann ist es ja auch so, da baut der ganze Körper ja ab. Das ist ja so ein, ich will nicht sagen Zusammenspiel, aber das hat schon eine Symbiosität.
Ja.
Also wenn jemand durch eine demenzielle Erkrankung, obwohl er keine körperliche Erkrankung hat, wenn der Körper so weit abbaut, ist irgendwann vielleicht Bettlägerigkeit angesagt.
Dann
lässt die Körperkraft nach und so weiter. Dann zählt das auf jeden Fall mit rein, weil der Körper es ja nicht mehr kann.
Okay,
ja?
Alles klar.
Ne, also deswegen wird man in den meisten Fällen eben auch bei demenziell erkrankten Bettlägerinnen eben da auch eine Bewertung haben, weil die Gutachten und Gutachter schon unterscheiden, kann er oder macht er es jetzt nicht, weil der Kopf es nicht mehr umsetzen kann.
Verstehe.
In den meisten Fällen ist es dann ja so, dass derjenige auch die Körperkraft verloren hat und deswegen geholfen werden muss.
Ja, okay. Na, und beim Halten einer stabilen Sitzposition können wir wieder einen Schlaganfallpatienten als Beispiel nehmen, das ist gut. Weil gerade bei einer Halbseitenlähmung ist ja diese stabile Sitzposition nicht gegeben. Sprich, diese Person neigt dann immer irgendwie auf die gelähmte Seite dann irgendwie auszurutschen. Und das wird hier auch entsprechend bewertet. Und selbstständig ist halt, wenn jemand stabil im Stuhl, also beim Sitzen,
sitzt und nicht, kann. Also wir sitzen gerade und fallen nicht um. Und man findet den Hinweis darauf in so einem Gutachten, auch in der Anamnese, immer mit dem Wort Rumpfstabilität.
Ja,
das ist so dieser entscheidende Satz. Wenn zum Beispiel im Gutachten irgendwo drin steht, ist Rumpf stabil, dann kann sich hier kein Hilfebedarf ergeben. Mhm. Steht irgendwo im Gutachten drinne, Rumpfinstabilität, Rumpfinstabil und so weiter, dann muss hier in irgendeiner Art und Weise ein Hilfebedarf auftauchen. Okay. Entweder dann selbstständig, weil derjenige sich irgendwie mit irgendwelchen Seilen oder Haltestangen rechts und links festhalten kann. Ja, also nehmen wir mal an, jemand kippt zur Seite und hat aber, also wenn wir jetzt mal von Berlin ausgehen, viele Bäder sind hier 30 Zentimeter breit, so.
Da braucht man nur so machen, dann ist man schon wieder in der stabilen Position.
Ellbogen raus und nicht umfallen.
Ja, genau. Wenn man umfällt, liegt man dann an der Wand. Kein Hilfebedarf, kein Flaggegrad.
Nein. Ja, oder man hat dann eben, wenn es dann 60 cm breit ist, hat man dann rechts und links Haltestangen. Und wenn derjenige sich eben festhalten kann, dann ist das wieder selbstständig.
Ja. Naja, man kann ja auch in Sitzen oder auch Rollstühlen so Sitzkissen machen, die dann auch diese Stabilität dann sicherstellen und das Umkippen sozusagen vermeiden. Dadurch wäre es ja auch kompensiert.
Ja, wobei das, glaube ich, schon wieder ein bisschen strittig wäre dann.
Ja.
Aber es geht hier darum, ob derjenige überhaupt fähig ist, das zu machen oder nicht. Und wenn sie eben überwiegend selbstständig sind, dann ist es eben dieses, ich brauche jemanden, der mir eben in meinen Rollstuhl die Sitzpolster reinmacht, damit ich nicht umkippe. Ja. Oder ich brauche jemanden, der mir dann vielleicht, irgendwas anreicht, damit ich mich festhalten kann und nicht umkippe.
Also sprich, derjenige sitzt dann zum Waschen zum Beispiel kurz auf dem Stuhl, das geht. Aber es gibt sozusagen eine Fallneigung.
Ja. Ja, also und wenn jetzt so auch ich als Pflegeperson dahinter stehe und also es gibt ja wirklich so, wo man dann, ich kenne das aus Pflegedienstzeiten, wo man nur so kurz austarieren musste. Mhm. Ja, derjenige saß und dann so, drei, vier Minuten ging das los, dass so langsam die Schräglage kam, hat man wieder hochgeschoben, dann war wieder kurz da, dann ging es zur anderen Seite. Das ist dann auch überwiegend selbstständig. Ja. Überwiegend unselbstständig ist es dann schon, ne, wenn man denjenigen dann festhalten muss oder wenn man eben selber aktiv die Sitzposition stabilisieren muss, das ohne Hilfsperson nicht mehr hinkriegt und auch nur noch minimal selber die Körperkraft hat.
Ja. Und komplett unselbstständig beziehungsweise unselbstständig ist, wenn jemand gar nicht ohne Stütze, ohne Hilfsmittel, ohne Unterstützung sitzen kann.
Ja.
Genau. Also sprich, die dann auch in so einem Therapierollstuhl sitzen müssen oder im Bett liegen können.
Ja, genau. Ja. Genau. Ja. Da hätten wir wieder dieses Beispiel, ne, wenn jetzt jemand bettlägerisch ist und derjenige kann eben auch im Bett sich nicht selber aufrichten oder an der Bettkante zum Beispiel sitzen, das ist eben, dann sitzt er ja nicht auf dem Stuhl oder im Rollstuhl. Ja. Das nimmt man fiktiv an, aber wenn er es könnte, dann wäre es nicht gegeben. Und deswegen wird das dann so bewertet. Das ist eben mit diesem, man nimmt, also bewertet etwas auch dann, obwohl derjenige es nicht mehr tut.
Ja. Der nächste Punkt ist das Umsetzen. Also sprich von, hast du ja gesagt, also man setzt denjenigen dann an die Bettkante, von der Bettkante dann in einen Stuhl oder in einen Rollstuhl, vom Rollstuhl auf die Toilette. Also immer alles, wo ein Transfer stattfindet, ist das sogenannte Umsetzen. Und das wird dann auch entsprechend genauso kategorisiert.
Ja, also kann man sich so halt, wie wir es eben erklärt haben, ne? Wenn derjenige es selber kann.
Auch wenn der sich an einer Stange dann irgendwie hochzieht, dann umsetzt, das ist auch selbstständig.
Das ist auch selbstständig, genau.
Und hier genauso wieder, wenn
die Hilfsperson so eingreifen muss, vorbereiten muss.
Ja, oder so ein Arm reicht.
Das ist dann eben überwiegend selbstständig, überwiegend unselbstständig ist eben, also je mehr die Pflegeperson machen muss, und unselbstständig ist klar, ist dann
der volle Hilfebedarf vorhanden. Getragen.
Die Transfers müssen voll übernommen werden. Genau. Also man hat zum Beispiel bei diesen, um das zu verstehen, mit überwiegend selbstständig, überwiegend unselbstständig. Also bei überwiegend selbstständig, da hat man, so wie du gerade sagtest, jemand reicht einen Arm, und dann so. Und bei überwiegend unselbstständig wäre es dann so, dass also die Pflegeperson auch viel Kraft aufwenden muss, um denjenigen, dass er so ganz kurz, wir haben so diese Rutschbretter oder Rollbretter, so ein Hilfsmittel auch noch mit, so einmal rüberrutschen in den Rollstuhl und so. Und derjenige kann noch so ungefähr, hat Kraft, um sich zu halten. Und wenn dann aber gar nichts mehr ist und man das vielleicht zu zweit machen muss und so, dann ist das total unselbstständig.
Der nächste Punkt ist das Fortbewegen innerhalb des Wohnbereichs. Also Wohnbereich in dem Bereich, wo die pflegebedürftige Person wohnt. Das kann halt auch in einer stationären Einrichtung sein. Also da, wo die Person sich überwiegend aufhält.
Ja, und da ist es so, das muss man auch nochmal sagen, damit es da nicht zu Irritationen kommt, wenn die Anamnese gemacht wird. Also die Anamnese besteht ja auch aus mehreren Teilen, aber wenn die gemacht wird und derjenige wohnt in einer stationären Einrichtung, dann wird das Wohnumfeld nicht erfasst. Das wird dann als nur Standard vorausgesetzt.
Genau, da gibt es so bestimmte Standardmaße.
Genau.
Und um hier so einen Standardwert zu haben, gibt es ja auch einen Orientierungswert von 8 Metern, die die Person sozusagen gehen muss, sollte.
So ungefähr, ist so ungeschriebenes Gesetz, kann man fast schon sagen.
Ja.
Und da ist es eben, wie schon gesagt, es geht hier darum, kann derjenige sich fortbewegen von seiner Körperkraft her? Da geht es nicht darum, ist jemand demenziell erkrankt und läuft wirr durch die Wohnung. Ja. Darum geht es nicht. Ja. Hier geht es darum, kann derjenige sich fortbewegen, selbstständig ist wieder, wenn er es komplett alleine kann, aber auch mit Hilfsmitteln, also auch im Rollstuhl sitzend, selber mit den Füßen so ein bisschen nach vorne trippelnd oder an den Wänden festhaltend, Haltestangen und sowas, Hilfsmittel, Rollator, selbstständig.
Ja, also das ist selbstständig. Auch wenn es kleinste Tippelschritte sind am Gehstock, aber diese Person kann sich selbstständig mit Unterstützung von Hilfsmitteln fortbewegen.
Genau. Ja. Und wenn wir dann eben haben, dass derjenige überwiegend selbstständig ist, da ist es so, dass mir jemand den Rollator oder den Rollstuhl zurechtstellen muss, das Hilfsmittel anreichen muss oder auch, wir haben das zur Sicherheit, kann man sagen, wenn ich quasi immer zu stürzen drohe und es ist, also jeder Punkt muss mindestens einmal in der Woche auftauchen. Ja, also wenn jetzt jemand sagt, ja, also was ich was, einmal im Quartal ist mir schwindelig und so weiter. Das zählt nicht. Bei allen Punkten ist es wichtig, dass so ein Hilfebedarf durchschnittlich einmal in der Woche auftaucht. Und nehmen wir mal an, wir haben jetzt jemanden, Parkinson zum Beispiel, Gangunsicherheit und so weiter. Und sie müssen dahinter laufen. Sie fassen denjenigen nicht an, aber sie laufen dahinter, um zu gucken, dass derjenige nicht stürzt. Dann ist das eben auch überwiegend selbstständig. Ja. Es ist ein Hilfebedarf da, damit nichts passiert. Wenn ich überwiegend unselbstständig bin, dann fasse ich denjenigen quasi an und leite ihn mit, damit er eben, wenn er jetzt die ganze Zeit einen schwankenden Gang hat, damit er nicht umfällt.
Ja.
Und bei unselbstständig ist klar, da müssen dann eben die Transfers übernommen werden innerhalb der Wohnung. Also das Fortbewegen, der Rollstuhl muss geschoben werden und so. Ja. Das ist damit gemeint.
Der nächste Punkt ist das Treppensteigen. Das finde ich gut. Das wurde vorher so nicht bewertet.
Nee, gar nicht.
Das war dann egal.
Also im alten System, ne? Das war immer so Pi mal Daumen. Und da gab es ja auch mit denen hier Fortbewegen und so. Da wurde das dann ja wirklich ausgemessen. Da waren wir wieder bei diesen 8 Metern auch. Also ich kann mich an Situationen erinnern, wo ich dann für Gerichte Gutachten geschrieben habe, wo ich wirklich mit so einem Bosch Laserpointer Wegstrecken innerhalb von Berliner Altbauten.
Ich hatte einen Zollstock.
Oh, Berliner Altbauten, die können schon mal 12 Meter lang sein, die Flure.
Ja.
Da muss man wissen. Und das ist jetzt tatsächlich drinne, Treppensteigen. Und auch da sind wir wieder, selbst wenn keine Treppe überwunden werden muss, Erdgeschoss und so weiter, dann wird trotzdem davon ausgegangen, derjenige möchte diese Treppe überwinden. Und dann wird geguckt, wo ist der Hilfebedarf.
Ja.
Und wenn jemand, klar, selbstständig wieder komplett ohne Hilfe, überwiegend selbstständig, wenn jemand bei ist, eine Treppe kann man schlecht zurechtlegen. Das könnte man auch mal versuchen. Und überwiegend unselbstständig ist dann eben, wenn derjenige festhalten muss, eingehakt, Begleitung, dass derjenige eben nicht stürzt und so weiter. Aktiv die Pflegeperson also viel zu tun hat, um eine Treppe mit dem zu Pflegenden zu überwinden. Und unselbstständig, wenn es eben gar nicht mehr geht.
Genau, aber trotzdem derjenige sozusagen im Rollstuhl sitzt und vielleicht mit so einer Treppensteighilfe dann runtergebracht wird. Also komplette Übernahme.
Treppenraupe, tolle Sache.
Ja, finde ich auch. Also kenne ich auch aus dem privaten Bereich. Meine Betreute, die im 4. Stock Altbau gewohnt hat, ist dadurch dann auch wieder an die frische Luft gekommen.
Ja.
Ansonsten war die wirklich zu Hause eingesperrt.
Ja, ich finde das auch gut. Rollstuhl einklinken.
Ja. Weil diese Treppenlifte, die sind ja auch toll, aber die sind sehr kostenaufwendig und gerade in Miethäusern sind die Vermieter nicht unbedingt gewillt, da so einen Treppenlift einbauen zu lassen.
Und also nicht im Treppenaufgang, ne?
Genau.
Da machen manche Malekenke dann.
Ja, und dann gibt's diese Raupe, die man dann reinklinken kann und die Person dann hoch und runter, ohne Rückenbelastung.
Hat mich immer so ein bisschen erinnert an Wall-E aus diesem Film.
Ja, stimmt.
Disney stellt Hilfsmittel her.
Ja.
Also so ganz, ganz lustig. Und dann haben wir eine Bedarfskonstellation, eine besondere Bedarfskonstellation in diesem Modul. Es ist ja so, dass die ganze Modulerfassung zielt ja darauf ab, die körperlichen Einschränkungen und die kognitiven Einschränkungen. So, jetzt haben wir Erkrankungen. Und als einfaches fällt mir ein ALS
ist,
amyotrophische Lateralsklerose. Das wird Ihnen was näher sagen, wenn Sie die Ice Bucket Challenge oder wie das auch immer hieß, wo wir uns vor ein paar Jahren Eiseimer über den Kopf gekippt haben.
Ja,
da es um diese Erkrankung geht. Da ist es so, dass die Leute im Kopf fit sind. Die haben also keine kognitiven Einschränkungen, aber einen sehr schnellen körperlichen Abbau.
Ja.
So. Und
da kann es passieren, dass die, auch wenn die einen hohen Hilfebedarf haben, weil eben im Modul 2 und 3, was wir uns dann nächste Mal angucken, da haben die eben keinen Hilfebedarf. Mhm. Und dann kommen die nicht zum Beispiel in Pflegegrad 4 oder 5.
Ja.
Und hier geht es eben darum, wenn sie eine vollständige Einschränkung haben. Beide Arme,
beide
Beine. Also ja. Nicht oder, sondern und. Mhm. Deutsches Recht. Und.
Ja.
Und oder haben. Ja? Und. Dann rutscht derjenige automatisch in Pflegegrad 5.
Ja.
Das trifft auch zu, wenn sie beide Beine, beide Arme Spastiken haben. Mhm. Ganz Lähmungs-, Koma-Patienten, ja. Solche Sachen. Das sind so Sachen, wo der Gesetzgeber eben festgestellt und gesagt hat, oder halt in diesem ganzen Eruierungsverfahren, wir müssen hier eine Möglichkeit schaffen, dass eben auch die Leute ihren gerechten Pflegegrad kriegen. Und da ist es dann eben so, wenn man vor Ort ist und diejenigen auch Kontrakturen, beide Arme, beide Füße. Und das heißt aber auch nicht, dass man nichts mehr bewegen kann. Also auch wenn, nehmen wir mal an, sie haben soweit eine Einschränkung der beiden Füße und beiden Arme, dass sie aber trotzdem mit dem Ellbogen zum Beispiel noch einen Joystick bedienen können, ja. vom Rollstuhl. Trotzdem. Ja, das ist ein minimalstes Können, was aber nicht dafür sorgt, dass sie es nicht kriegen.
Ja.
Wichtig ist, beide Arme, beide Beine müssen so eingeschränkt sein, dass man eigentlich nicht mehr viel damit anfangen kann.
Ja, die werden aber trotzdem, also die gesamte Begutachtung wird weiter durchgeführt.
Genau.
Das heißt jetzt nicht, wenn die hier das Kreuz bekommen haben, jetzt gibt's Pflegegrad 5,
nein.
Jetzt brauchen wir nicht weiter begutachten.
Volles Verfahren wird trotzdem gemacht, aber derjenige, also nehmen wir mal an, wenn man das normal machen würde, würde derjenige nach der Beurteilung dann Pflegegrad 3 kriegen.
Ja.
Aber tatsächlich, weil eben geistig alles fit, organisiert, ein Alltag selber kümmert sich um alles, hat seine ganzen Helfeleien, aber ist eben so weit eingeschränkt, ne, dass das nicht mehr geht, dann gibt's automatisch Pflegegrad 5.
Ja. Ja.
Das ist
Modul 1.
Modul 1. Es war jetzt schon ziemlich viel.
Ja.
Und hoffentlich auch nicht zu schnell, aber Sie können sich das ja immer und immer wieder anhören.
Genau, auf Repeat, auf Dauerschleife. Na, wichtig ist, dass man weiß, wie diese Kriterien bewertet werden. Wichtig ist auch, wenn man einen Hilfebedarf hat, den man dann aber mit Hilfsmitteln kompensieren kann, dass es dann als selbstständig gewertet wird und keine Punkte vergeben werden. Also dass das für Sie als Anhaltspunkt, weil also ich kenne es aus der Beratung, na, wieso, ich habe doch einen Hilfebedarf. Ich könnte es doch gar nicht, wenn ich keinen Rollator hätte. Aber es gibt einen Rollator, der dann entsprechend den Hilfebedarf kompensiert. Und so ist das Gesetz auch gedacht. Reha vor Pflege, Hilfsmittel zur Kompensierung von Pflege oder Ausgleich von Behinderungen und ambulant vor stationär.
Ja, wenn wir das zusammenfassen. Modul 1 handelt von der Mobilität.
Ja.
Kognitive Einschränkungen werden hier nicht erfasst, sondern körperliche Einschränkungen. Selbstständig sind sie immer dann, wenn sie alles komplett alleine können und auch mit Hilfsmitteln etwas alleine können. Überwiegend selbstständig, wenn ihnen etwas bereitgelegt werden muss, so kleinere Hilfearbeiten. Überwiegend unselbstständig, immer dann, wenn die Pflegeperson deutlich mehr machen muss, Sachen schon übernehmen muss. Und unselbstständig, wenn der Hilfebedarf so ist, dass man eigentlich selbst nichts mehr kann und die Pflegeperson überwiegend alles übernehmen muss.
Genau.
Und die besondere Bedarfskonstellation, beide Arme, beide Beine können nicht selbstständig eingesetzt werden, nicht bewegt werden, sind so eingeschränkt, dass man also vielleicht kognitiv alles kann, aber eben vom Körper her nicht, dann kriegt man Pflegegrad 5.
Genau.
Nachzulesen in der Begutachtungsrichtlinie Modul 1.
Genau, also in diesem Sinne sind Sie jetzt fit im Modul 1 und die Folgefolgen gehen dann weiter mit den entsprechenden Modulen.
Ja. Bleiben Sie gesund und vor allen Dingen sarkastisch.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss.